Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerlin.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Ein Team, ein Podcast nach der Weltmeisterschaft in Ägypten. Heute wieder mit einem Löwengast oder besser gesagt dem Löwen überhaupt. Herzlich willkommen an unseren Rekordspieler Patrick Grützki.
Servus.
Bevor wir starten, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, gebt uns Feedback und erzählt euren Freunden, der Familie, allen Kabinen-DJs und Kaffeeliebhabern von diesem Podcast. So, jetzt geht's los mit unserer ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
In deinem Spotify-Jahresrückblick hat man gesehen, du verpasst quasi keine Folge Ein Team, ein Podcast. Deshalb weißt du natürlich, dass es hier auch immer um das aktuelle sportliche Geschehen geht. Und da haben wir so einiges zu besprechen. Wir beginnen mit der Weltmeisterschaft und wollen nochmal auf die Leistung der deutschen Mannschaft zurückblicken. Wie fällt dein persönliches WM-Fazit aus? Wie zufrieden bist du mit eurer Leistung?
Ja, wenn man am Ende nicht im Viertelfinale steht, bin ich und die Mannschaft auch nicht zufrieden, das ist ganz klar. Ich glaube, wir haben trotzdem viele gute Sachen gesehen. Wir haben viele positive Ansätze gesehen. Wir haben gesehen, dass auch Spieler, die ganz wenig internationale Erfahrung haben, in kurzer Zeit sich echt auch gut weiterentwickeln können, auch während einem Turnier. Und das waren schon Dinge, die sehr positiv waren. Wir haben auch gesehen, dass wir gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie Spanien mithalten können, die am Rande eine Niederlage haben können. Aber das Entscheidende war dann eben in den beiden Spielen, die wir verloren haben gegen Spanien und Ungarn, dass wir eben zweimal es nicht geschafft haben, den Sack zuzumachen, beziehungsweise in den entscheidenden Momenten kein Tor zu bekommen. Und das sind dann eben die negativen Punkte, die man dann auch erwähnen muss. Aber es ist auch einfach sehr, sehr eng in der Weltspitze und es sind einfach bestimmt 8 bis 10 Mannschaften, die auch bei so einem Turnier mal das Halbfinale erreichen können. Und das hat es wieder eindrucksvoll gezeigt, dass man dann eben, wenn man dann in den entscheidenden Situationen nicht die richtigen Entscheidungen trifft, dass man dann gegen diese Mannschaften eben knapp verlieren kann.
Ich fand ehrlicherweise auch, dass es im Nachhinein, das fand ich sehr schade, dass es viel, viel schlechter geredet wurde, als es tatsächlich war. Also genau das, was du sagst, wenn wir gegen Ungarn gewinnen und dann auch gegen Spanien gewinnen, dann oder nur eins von beiden Spielen gewinnen, reden wir über ein ganz anderes Turnier und dann würde mit Sicherheit auch ein ganz anderes Fazit gezogen werden. Du bist ja erst später zum Team gestoßen, für den verletzten Tobi Reichmann an dieser Stelle noch viele Grüße und gute Besserung natürlich. Wie war die Situation für dich? Du bist das erste Mal nachgerückt, oder?
Ja, das war das erste Mal, dass ich während des Turniers nachgerückt bin. Es war ja schon eine komische Situation, es war auch eine stressige Situation, weil vor allem der Anreisetag war recht spektakulär mit vielen Corona-Tests und das war ja schon nicht ganz so easy und entspannt, aber ja, es hat sich gelohnt auf jeden Fall, dass man dann eben doch noch teilnehmen konnte an der WM.
Erzähl uns dann Hörern doch mal ganz kurz, wie läuft sowas eigentlich ab? Ruft dich Alfred direkt an? Ruft dich Olli an? Wer ruft dich an?
In dem Fall war es so, dass ich beim Abendessen war. Ich war gerade heimgekommen, war mit einem Kumpel im Schwarzwald im Schnee und war am Abendessen und dann habe ich Alfreds Nummer auf dem Display gehabt und dann war mir schon vor Annahme des Anrufs eigentlich klar, das, was jetzt auf mich zukommt, weil sonst, es gibt ja nicht so viele Gründe, warum der Bundestrainer mich während so eines Turniers anrufen sollte. Und dann war Alfred dran, hat mir kurz die Situation erläutert und hat einfach direkt auch gefragt, ob ich überhaupt bereit bin, gleich zu kommen. Und das habe ich dann bejaht und dann ging es um alles Organisatorische danach mit Olli und Axel Krome.
Also wie ist dann der Ablauf gewesen? Am nächsten Morgen sofort in den Flieger und ab nach Ägypten oder ist das dann zu einfach?
Das ist leider zu einfach. In dem Fall ging es erstmal abends darum, die Sachen zu packen. Ich hatte meine ganzen Handballsachen aber auch hier in Kronau. Das heißt, ich musste sogar die Ausgangssperre umgehen, um nach Kronau fahren.
Du musst dich keiner Straftat selber bezichtigen in diesem Podcast.
Es war ja ein sehr triftiger Grund.
Das stimmt, absolut.
Meine ganzen Sachen holen, habe dann abends meine Tasche gepackt. Das war ja, war schon aufregend, muss ich auch zugeben. Sogar nach so vielen Weltmeisterschaften und mit 31 Jahren war es immer noch aufregend. Und dann ging es darum, dass ich eben einen PCR-Test brauchte zur Einreise nach Ägypten. Und da das Labor, mit dem wir bei den Löwen zusammenarbeiten, sonntags nicht auswertet, war dann schnell klar, dass ich am Flughafen den Test machen musste. Dann haben wir uns mal online informiert und dann gibt es am Frankfurter Flughafen ein großes Testzentrum, aber der schnellste Test, also wo man am schnellsten das Ergebnis bekommt, ist nach 6 Stunden das Ergebnis nach Testabgabe. Das heißt, ich musste auch relativ viel Zeit einplanen, bevor mein Flug dann auch ging und deshalb war ich dann ab 8 Uhr morgens eigentlich schon am Flughafen, habe direkt den PCR-Test gemacht und hatte dann um 3:30 einen Flug. Und habe dann gefühlt 100-mal meine E-Mails aktualisiert, dass endlich das Testergebnis kommt, weil man ja trotzdem ein bisschen nervös ist, ob das Ergebnis dann auch wirklich kommt vor Abreise. Und dann kam es aber so knapp 4,5 Stunden nachdem ich den Test gemacht hatte und ab da war ich dann ein bisschen entspannter. Also, und dann ging es dann
nicht mehr vorstellbar. Vor allen Dingen, wie hast du dir die 6 Stunden denn totgeschlagen? Weil shoppen ist ja wahrscheinlich selbst am Frankfurter Flughafen nicht, oder?
Nee, da hat auch nichts offen. Der DHB hat es mir zum Glück ermöglicht, dass ich ein Tageshotel am Flughafen nehmen konnte. Und da konnte ich mich dann ein bisschen auf dem Zimmer entspannen, habe da noch was zum Mittag gegessen und dann eigentlich einen entspannten Vormittag verbracht.
Ist dir denn zwischendurch auch mal der Gedanke gekommen, was mache ich hier eigentlich? Oder muss ich das jetzt machen? Will ich das machen? Kurz mal Zweifel gehabt?
Nee, eigentlich nicht. War ich mir auch schon bewusst, dass es keine alltägliche Situation ist und dass es hoffentlich auch so vielleicht nicht mehr vorkommen wird, dass man wegen dem Test so lange dann am Flughafen warten muss und das die ganze Reise natürlich auch ein bisschen verkompliziert. Aber für mich war eigentlich klar, dass ich bei der WM teilnehmen will und das war das Entscheidende, dass ich so schnell wie möglich nach Ägypten komme.
Mit Marius Steinhauser war ja noch ein weiterer Rechtsaußen im erweiterten Kader. Jetzt, ihr habt ja auch wahrscheinlich noch guten Kontakt zu Steini, so wie ich ja auch. Ich habe ihn allerdings noch nicht gefragt. Würde mich mal interessieren, wurde der parallel auch, also was wäre gewesen, wenn jetzt dein Test positiv gewesen wäre am Flughafen? Hat man Steini nur zur Sicherheit auch mal gesagt, geh dich mal testen für den Fall der Fälle, dass mit Johnny was schiefläuft?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich hatte auch keinen Kontakt seitdem zu Steini, deshalb kann ich das nicht beantworten.
Es ist so kompliziert, also es ist wirklich, man muss so viele Dinge, weil wenn du dir mal überlegst, es sind ja im Endeffekt schon, also man hat dich angerufen, dann machst du den Test am Flughafen, dann vergehen nochmal 6 Stunden, das sind ja fast schon 1,5 Tage, die man ja mehr oder weniger verloren hätte. Wenn der Test positiv gewesen wäre, dann hätten wir ja tatsächlich irgendwie auch ein Problem gehabt. Also,
ja, total.
Also unfassbare Situation, die sich da tatsächlich abgespielt haben. Stimmt es, dass du dann 5 Corona-Tests machen musstest, bis du zum Team durftest?
Stimmt, ja. Also nicht nur PCR-Tests. Ich habe quasi den am Flughafen gemacht morgens, bin dann geflogen, dann wurde ich am Flugzeug oder nach Ankunft in Kairo direkt auf der Brücke noch, die vom Flugzeug zum Gate führt, abgefangen von einem Verantwortlichen der Weltmeisterschaft. Eine Treppe seitlich runter in ein Auto rein und an einen anderen Terminal, wo ja das Dinge organisiert wurden. Und dort habe ich dann einen Schnelltest und einen PCR-Test gemacht. Bin dann ins Auto eingestiegen, um zum Hotel zu kommen. Und im Hotel, also quasi eine Stunde nach den anderen beiden Tests, wollen die dann, dass ich nochmal einen Schnelltest und nochmal einen PCR-Test mache. Und so hatte ich dann 5 Corona-Tests innerhalb von 14, 15 Stunden.
Unfassbar. Aber da konntest du wenigstens relativ sicher sein, dass du es nicht hast.
das glaube ich auch, ja. Und dann war ich auch noch bis am nächsten Tag um 14 Uhr knapp im Hotelzimmer, quasi in Quarantäne, solange eben bis die Ergebnisse der ganzen Tests kamen.
Aber schon auch auf der Etage, wo die anderen Jungs auch waren? Oder gab es da irgendwie einen anderen Flügel für, das stelle ich mir auch komisch vor, wenn die Leute alle, die rennen von deinem Zimmer her, du darfst aber nicht raus, nicht rein, das ist ja völlig bescheuert alles.
Ja, so war es. Ich war tatsächlich auf derselben Etage wie die anderen, aber Tobi Reichmann war in einem anderen Flügel als Beispiel, weil er hat ja im Prinzip die Bubble verlassen, als er ein MRT gemacht hat wegen seinem Knie. Und er war dann tatsächlich auch 48 Stunden auch in Quarantäne, weil er draußen war, bei nicht getesteten Leuten sozusagen. Und er war dann in einem anderen Flügel des Hotels untergebracht.
Eieiei, wie hast du, also da sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema Hotel und verschiedene Flügel und Co. Wie hast du die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen vor Ort wahrgenommen?
Also ab dem Zeitpunkt, als ich kam, ich habe ja auch vorher das nur so ein bisschen gehört von den Leuten, die vor Ort waren und auch aus den Medien vernommen. Ab dem Zeitpunkt, als ich dort war, war wirklich alles super organisiert. Also wir haben kaum überhaupt eine andere Mannschaft gesehen. Wir hatten ja zwei Hotels, wir haben nach der Vorrunde das Hotel gewechselt und im ersten Hotel hat man sich schon ab und zu gesehen, aber jeder hatte seinen eigenen Speiseraum dann ich glaube am Anfang war das noch nicht so, aber ab dem Zeitpunkt, als ich dann da war, war es dann so. Also man hatte eigentlich gar keinen Kontakt zu anderen Mannschaften. Und in dem zweiten Hotel war es noch viel extremer, weil das Hotel riesig war, das war gefühlt wie eine eigene Stadt. Und da hat man, ja, außer die Spanier, die gegenüber von uns ihren Essensraum haben, habe ich tatsächlich in der ganzen Woche nur ganz vereinzelt mal durch eine Fensterscheibe andere Spieler rumlaufen sehen. Das war schon krass und wirklich auch dann sehr, sehr gut gemacht und sehr gut das Prinzip von so einer Bubble auch umgesetzt.
Total spooky hört sich das an. Also ja. Nach der Rückkehr nach Deutschland gab es bei Johannes Goller ja leider doch einen positiven Test. Wir drücken die Daumen, dass es ihm gut geht und dass auch hoffentlich ein Einzelfall war. Ja, wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel hätte die WM ja auch ganz anders laufen können. Der letzte positive Corona-Fall bei einer Mannschaft war ja bei Schweden und zwar der Mannschaftsarzt. Wenn das doof gelaufen wäre, wären die vielleicht gar nicht bis ins Finale gekommen. Das ist unfassbar, was da für kleine Sachen außerhalb des Sportlichen auf einmal für Rollen spielen bei so einem Turnier. Zurück zum Sportlichen. Du bist nach Ägypten gereist, dann fiel ja das erste Spiel gegen Kap Verde oder das fiel erste Spiel gegen Kap Verde aus, ging für dich dann mit dem Team gegen Ungarn gleich gegen den härtesten Konkurrenten der Vorrundengruppe. In der Nachbetrachtung hätte das Spiel gegen Kap Verde dir sicher gut getan, um dich besser einzuspielen mit den Jungs, oder?
Ja, ich glaube, das Kap Verde-Spiel hätte ich zeitlich gar nicht mehr geschafft, weil das an dem Tag war, an dem ich angereist bin oder gewesen wäre. Eine witzige Geschichte dazu, ich war tatsächlich am Flughafen, habe ich noch einen nachnominierten Spieler auch von Kap Verden getroffen. Der kam quasi zu einer ähnlichen Zeit wie ich an und wurde dann auch getestet und musste dann die ganzen Einreisedokumente ausfüllen. Der konnte kein Wort Englisch, die sind schier verzweifelt da am Flughafen und der Kerl hat mir richtig leid getan und ich habe dann mit meinem schlechten Schulfranzösisch versucht, ihm bei allem zu helfen, Sachen zu übersetzen und so weiter, weil wir auch Sachen ausfüllen mussten, ein paar Dokumente zur Einreise. Und ja, im Endeffekt ist er ja umsonst auch hingereist, weil die sich dann ganz zurückgezogen haben.
Ja.
Das war schon auch noch ein krasses Erlebnis. Aber
es hätte ja eigentlich auch nicht sein dürfen, oder? Also jetzt stell dir mal vor, der wäre positiv gewesen, kann ja theoretisch sein, und du hast dann Kontakt mit ihm. Also das ist ja eigentlich auch nicht ganz so richtig gewesen.
Ja,
dann,
wir,
oder?
Wir waren untergebracht ja, auf Sitzen in einem großen Abstand. Und ich habe dann halt über die Distanz versucht, ihm zu helfen, weil... Ja, der arme Kerl wusste gar nicht, wie er kommunizieren soll.
Also für einige war es wirklich auch eine harte Erfahrung da vor Ort. Also auch die USA, die haben mir auch leid getan, ne? Die freuen sich das erste Mal bei einer WM mit dabei und dann sowas. Auch durch einen Nachrücker, ja. Also wie bitter das halt manchmal sein kann. Da kommt einer nach und die freuen sich alle und dann auf einmal sind irgendwie 18 Leute infiziert. Also unfassbar. Wobei es mich aber im Umkehrschluss natürlich auch für Andi einfach gefreut hat, ne? Also bei dem war ja gefühlt, da kam gerade die Nachricht, die Schweiz wird eventuell nachnominiert und gleichzeitig kam die Story, wie Andi Schmid grinsend mit seinem Koffer aus der Tür marschiert war. Da hat man schon auch echt gemerkt, für ihn war es einfach was ganz, ganz Besonderes.
Ja, logisch, auch in seinem hohen Alter und seiner tollen Karriere auch dann doch nochmal eine Weltmeisterschaft zu spielen, das hat man ihm, glaube ich, auch in jeder Minute auf dem Spielfeld angemerkt, dass es was ganz Besonderes auch war.
Man hat vor allen Dingen gemerkt, dass uns da die letzten Jahre auch immer mal was gefehlt hat, ne? Also er hat das einfach auch stark gemacht. Und die Gruppe war natürlich eh schon mörderisch. Das ist eigentlich schon fast unfair für den einen oder anderen gewesen. In dieser Gruppe mit Norwegen und Frankreich, das ist dann noch mehr zur Todesgruppe geworden. Aber kommen wir zurück zu den Deutschen. Worin siehst du die Gründe, dass es gegen Ungarn und Spanien trotz der richtig guten Phasen am Ende ja jeweils nicht zum Punktgewinn gereicht hat? Ist es zu einfach zu sagen, dass da natürlich auch eine Erfahrung fehlt?
Ja, das kommt sicher dazu. Also gerade gegen Ungarn haben wir in den ersten 20 Minuten große Probleme in unserer Deckung gehabt. Da hatten wir schon gemerkt, auch dass da Automatismen noch nicht so ganz da sind, was aber auch selbstverständlich ist nach so einer kurzen Vorbereitungszeit mit einem ganz neuen Innenblock. Da haben wir Riesenprobleme gehabt, vor allem gegen Banhidi und Lekai. Die haben es aber auch das ganze Turnier über überragend gemacht, muss man auch sagen. Aber in den ersten 20 Minuten gegen uns, haben wir gar keinen Zugriff bekommen und standen viel zu weit auseinander. Jeder hat so ein bisschen eine Unsicherheit dann verspürt, dass man seinen Gegenspieler auch sicher hat und dadurch werden die Räume halt immer größer und man hilft sich zu wenig. Und da war dann so ein kleiner Turning Point eigentlich gegen Ende der ersten Halbzeit, wo wir dann aggressiver wurden, gemerkt haben, okay, wir müssen mehr agieren und haben es dann eigentlich schon noch ab dem Zeitpunkt deutlich besser gemacht. Ja, aber dann machen wir eben in den entscheidenden Phasen, kriegen wir dann zu viele Zeitstrafen, haben dann vorne, das hat sich ja auch durch das Turnier so ein bisschen gezogen, klare Chancen dann auch vergeben und dann auch die letzte Aktion gegen Ungarn. Wir machen das unentschieden und haben dann die Chance auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen und kriegen dann durch die Mitte ein Tor, was eigentlich in so einer Situation gar nicht passieren darf. Und ja, da hat man schon gemerkt, dass da eben Automatismen fehlen. Und das war beim Thema Automatismen kann man eigentlich gleich zu den Spaniern weitergehen, weil da sieht man einfach, dass sowas eben total da ist, weil die spielen seit zig Jahren gefühlt in einer gewissen Konstellation zusammen. Da treffen sich bei den Turnier- oder bei den Nationalmannschaftslehrgängen zu, ich sag mal, 90% seit mehreren Jahren immer dieselben Spieler. Und da merkt man halt total, dass die sich auch nicht von sowas beeindrucken lassen, wie dann im Spiel gegen uns passiert ist, dass die das Spiel klar im Griff haben und dann auf einmal mit 3 Toren hinten legen. Die waren total unbeeindruckt, haben weiter ihre Sachen runtergespielt, haben dann natürlich auch taktische Antworten, haben einfach auch viele Weltklasse-Spieler drin und haben dann eben den Stiefel runtergespielt und sind wieder in die Erfolgsspur gekommen und das ist uns dann leider nicht gelungen. Wir machen dann eben 7, 8 Fehler in Folge und das bricht einem gegen eine Mannschaft wie Spanien das Genick.
Vor allem so ein Entre Rios, der da ja auch wieder voll aufgeblüht ist so ein bisschen. Ne? Der hat ein saustarkes Spiel gemacht, war ja auch völlig zu Recht Man of the Match am Ende. Hätten ihm in dem Alter vielleicht auch nicht mehr unbedingt jeder zugetraut.
Ja, aber der macht das schon seit Jahren, auch noch dieses Jahr richtig gut, auch in der Champions League. Und ja, ist einfach ein brutal geiler Spieler, finde ich auch. Also ich bin, wenn ich das von außen nur betrachten würde, wäre ich auch ein Fan von dem, weil er auch so elegant spielt und ja, schon krass zu sehen einfach, wie viel Abgezocktheit da dahinter steckt.
Also am Ende haben wir dann gestern gelernt, Dänemark momentan ja, nicht zu schlagen. Also die zweite Weltmeisterschaft nacheinander, in der sie alle Spiele gewonnen haben. Also das ist ja, es ist ja wieder ein deutlicher Titel, auch wenn die jetzt die einzelnen Spiele, das WM-Finale war jetzt nicht so deutlich wie bei der WM 2019, aber trotzdem, Dänemark ist momentan nicht nur das Maß aller Dinge, die sind schon auch, ja, ich habe das Gefühl, eine Liga besser als die anderen, oder?
Ja, es war schon dann auch gegen Ägypten vor allem, ja, war es ja richtig knapp.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Da hätten sie, glaube ich, auch nicht so damit gerechnet, wobei ich glaube, das auch das schwierigste Spiel so ein bisschen auch für die ganze Mannschaft war, weil sie davor in allen Spielen eigentlich gar nicht so richtig gefordert wurden und dann gegen die Heimmannschaft, die natürlich um jeden Preis da weiterkommen wollte, ja, war es ein richtig schwieriges Spiel, aber trotz alledem und mit allen Kuriositäten haben sie das auch am Ende geschafft. Und ich finde auch an der dänischen Mannschaft, ja, sieht man auch einfach dann nochmal mehr, wie wichtig der Torhüter im heutigen Spiel ist. Und das ist einfach mit Abstand die wichtigste Position. Dänemark hat den besten Torwart der Welt, der dann vielleicht bei dem Turnier in der Quote und von allem vielleicht nicht ganz oben war, aber eben die entscheidenden Bälle dann gehalten hat. Und das hat Kiel schon zum Champions League-Sieg gebracht und jetzt Dänemark auch natürlich mit vielen anderen guten Spielern zum Weltmeistertitel.
Ja, aber wir müssen festhalten, der beste Torhüter war nicht Niklas Landin, sondern da sind wir natürlich als Löwen auch ein bisschen stolz drauf, ist unser Andreas Palicka geworden, Torhüter im All-Star-Team. Wem hast du eigentlich denn die Daumen gedrückt? Also ich meine, die Schweden mit Palle und Albin oder halt die Ex-Löwen? Ich meine, Nikola Jakobsen, Mess Mensa und Niklas sind ja auch Leute, mit denen man ja auch noch guten Kontakt wahrscheinlich jeweils pflegt. Wem hast du die Daumen gedrückt? Oder warst du jetzt komplett neutral?
Ist jetzt ganz schwieriges, ganz glattes Eis hier. Ich kann nur verlieren, egal was ich sage. Also ich sage ich mal so, ich hätte mich für die jeweiligen Personen gefreut, wenn sie gewonnen haben hätten.
Da bist du mir immer viel zu diplomatisch.
Ja, aber du weißt, was los ist, wenn ich jetzt das eine sage, dann kommt der Pall und reißt mir den Kopf ab nächste Woche im Training. Und der Mäs ist ja auch stinksauer und der Nico, wenn ich was anderes sage. Deshalb, in dem Fall muss ich mich diplomatisch zeigen und so war es dann tatsächlich auch. Ich hab fast in meinem Kopf gedacht, okay, die Schweden könnten es schaffen. Das war vor dem Spiel so meine Gedanken. Aber dann im Spiel habe ich dann irgendwie gleich gedacht, oder relativ schnell, obwohl die Schweden geführt haben, dass die Dänen alles in allem irgendwie einen stabileren Eindruck gemacht haben und dann auch trotz einer Verletzung von Lasse Svahn war auch schon ein Schock für die Dänen, weil die ja nur einen Rechtsaußen dabei haben, das dann trotzdem ruhig runtergespielt haben.
Also ich sag's dir ehrlich, ich war für Schweden. Was aber nicht, also was natürlich nicht gegen Nico, Mess und Niklas war, da hab ich natürlich auch dann natürlich auch nachher schön gratuliert, so wie sich das gehört. Aber ich hatte es den Schweden irgendwie mehr gegönnt, weil die waren für mich die Überraschung des Turniers. Oder hattest du sie schon so stark auch eingeschätzt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich hätte schon auch gedacht, dass sie in der Vorrunde auch Probleme bekommen könnten. Man muss ja auch ehrlich sagen, die haben auch unentschieden gegen Weißrussland gespielt. Das hätte schon auch anders ausgehen können in der ihrer Vorrundengruppe schon. Die Slowenen hatten auch nicht ihre besten Spiele bei dem Turnier. Und ja, aber die Schweden haben es gut gemacht, haben geilen Handball auch gespielt, muss man auch sagen, mit mega viel Tempo und mit einer geilen Abwehr und einem, ja, ich finde auch einem überragenden Jim Gottfriedsson über das ganze Turnier. Also das ist schon auch stark zu sehen, wie der so eine Mannschaft führt. Und dann aber auch Spieler, die vielleicht im Welthandball vorher noch nicht so bekannt waren, auch zum Vorschein kamen bei Schweden. Das war schon auch cool zu sehen, dass sowas möglich ist und so eine Energie entfacht werden kann innerhalb des Turniers.
Ja, Palle vor allen Dingen, überragend. Hast du gesehen, dass er bei ESPN, also ich meine dem Sender, dass sie überhaupt wissen, was Handball ist, sage ich dir ehrlich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der war bei ESPN Platz 1 der besten Sportszenen. Wegen dieser Parade, also das Ding ist aber auch krank, also wie holt er denn den Ball da oben raus? Also ich weiß nicht, ob mein Fuß, also kriegst du den Fuß so hoch? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Einmal vielleicht schon, ja.
Einmal würde ich es vielleicht auch schaffen, aber dann ist bei mir alles gerissen, komplett im Oberschenkel alles durch. Ja, also ich habe aber auch die ganze Zeit über mitgefiebert, vor allen Dingen, weil es einfach unheimlich wichtig ist, dass alle ja, gesund wiederkommen. Wir hatten viele Verletzungen bei der WM und ich war mir so froh, dass alle Löwen Stand jetzt heile wieder nach Hause gekommen sind. Mein persönlicher MVP des Turniers war, du kannst es dir denken, Gauthier Mwumbi.
Der kongolesische Shaq O'Neal.
Voll, oder? Ich hätte, also, du getroffen hast du den natürlich nicht, oder? Geht ja gar nicht. War ja.
Nee, wir waren im anderen Hotel.
Also, El Gigante, aka Shaq des Handballs, also unfassbar. Der hat mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein gegeben, dass ich vielleicht auch nochmal über eine Handballkarriere nachdenke.
Ja, der ist ein bisschen größer als du, glaube ich. Nur minimal. Aber war schon stark. Der Geiler hat schon gut im Angriff gespielt, hat aber sehr lange gebraucht, um wieder zurückzulaufen.
Aber und ist ja sicher, auch noch rausgewechselt worden. Hat der gar keine Defensive gespielt?
Ja, ja, klar. Aber zur Bank hat es lange gedauert auch.
Eieieiei. Also ich fand diese Geschichte um den Kongo, die dann ja auch ihr erstes Spiel in ihrer Geschichte bei einer WM gewonnen haben, war einfach eine schöne Geschichte. Also klar, 32 Teams, das ist schon zu viel vielleicht auch, aber wenn es dann halt solche Teams sind, die da mit dazukommen, auch Uruguay, das erste Spiel hast du ja dann auch im Fernsehen verfolgt, wie ich wahrscheinlich, das sah jetzt nicht so nach professionellem Handball aus zwischenzeitlich. Also spätestens als der 15er von Uruguay, der ja mit Sicherheit auch ungefähr eher meine Gewichtsklasse als deine war, da dem Vierenhaber das Ding ins Gesicht schmeißt, weil er wahrscheinlich einfach irgendwie überfordert mit der Situation war und unbedingt dieses WM-Tor werfen wollte. Also irgendwie sind auch schöne Geschichten passiert, oder?
Ja, finde ich auch. Also für diese Mannschaften ist es ja ein Riesen-Highlight gegen Mannschaften wie Deutschland, gegen Ungarn haben die auch noch gespielt, also gegen Spanien dann nachher auch noch, weil sie eben auch in der Hauptrunde gekommen sind, wegen den bekannten Umständen. Klar, man hat bei jedem Tor von denen gesehen, dass es für die ein brutaler Moment war. Und das ist irgendwie dann, auch wenn man immer über die ganzen Belastungsthemen und sowas natürlich sprechen muss, ja, trotzdem irgendwie was Cooles, was dann auch sowas so ein Turnier ausmacht.
Kommen wir mal ganz kurz zurück zu Gauthier Mwumbi. Gelb stand ihm ja schon ganz gut. Wäre das nicht auch einer für die Rhein-Neckar-Löwen? Den könnte ich mir im Zusammenspiel mit Andy Schmid auch richtig gut vorstellen.
Ja, könnte ich auch. Aber ich glaube, da brauchen wir schon ein bisschen mehr körperliche Professionalität hier in der Bundesliga.
Komm, wir machen ein Chatspiel. Wie oft passt Andy Schmid in Gauthier Mwumbi?
Die Beine habe ich nicht gesehen von ihm, weil da war der Fokus zu sehr auf dem Bauch. Aber wenn die Beine noch ähnlich dick sind, dann ja, dreimal.
Ich hätte 2,5 gesagt tatsächlich. Aber er wiegt ja offiziell nur 110 Kilo bei ja. 1,93.
Das wissen wir alle, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht.
Vielleicht haben wir nicht nur Zeitverschiebung in Richtung Kongo, sondern auch Wagenverschiebung. Irgendwie gibt es auch nochmal eine andere Art von Waage. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall sehr, sehr spannender Typ. Die Nummer mit Shaq natürlich auch unglaublich. Er hat auch, glaube ich, seine Insta-Zahlen vervielfacht. Also sei ihm auch echt gegönnt. Hat richtig was Cooles reingebracht in diese WM. Im März steht jetzt das Qualifikationsturnier für Olympia an. Sicherlich ja auch nochmal ein großes Ziel von dir, oder?
Ja, klar. Also die Olympischen Spiele sind ein Riesenziel und wir haben da sicher keine einfache Gruppe, um uns zu qualifizieren. Und jetzt ja, will ich einfach weiter gute Leistungen bringen, um dann auch wieder dabei zu sein. Ich muss ja auch realistisch sehen, dass ich jetzt eigentlich auch nicht dabei gewesen wäre, wenn sich Tobi nicht verletzt hätte. Deshalb ja, muss ich dann schon nochmal eine Schippe drauflegen. Ich glaube aber auch, dass es mir oder meinen Perspektiven auch gut getan hat, dass ich mich auch einfach mal im Training und dann bei den Spielen auch mal zeigen konnte unter dem neuen Trainer.
Jetzt mal, also wirklich mal eine provokativ persönlich gestellte Frage an dich. Du warst ja jetzt so viele Jahre in diesem, ich sag mal, Hamsterrad Handball, also Löwen, Champions League, Nationalmannschaft. War jetzt das letzte Jahr für dich nicht auch mal ein bisschen schön? Also einfach mal nicht bei der Nationalmannschaft so viel mit dabei zu sein? Oder bist du tatsächlich so, dass du sagst, nee, ist mir eigentlich egal, ich hätte auf die Ruhe gut verzichten können?
Ja, schön ist es nicht, weil man arbeitet das ganze Jahr oder ich arbeite das ganze Jahr ziemlich hart, auch dafür, dann bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und deshalb ist es in den ersten Momenten dann immer schon eine größere Enttäuschung auch, wenn man dann nicht nominiert ist. Aber klar, versuche ich dann das Beste daraus zu machen und meinem Körper Ruhe zu geben, Zeit mit der Familie zu verbringen. Einfach das Beste aus den Situationen dann zu machen, was man eben auch vorher nicht so machen konnte, wenn man die ganze Zeit unterwegs war.
Es ist ja vor allen Dingen auch vielleicht mal auch mal ein bisschen entspannter, wenn man nicht so sehr im Fokus steht. Sehr im Fokus stand Uwe Gensheimer. Du kennst, glaube ich, Uwe Gensheimer besser als jeder andere von uns, die wir jetzt auch gerade zuhören. Wie hast du diese Situation um ihn erlebt?
Ich habe ehrlich gesagt das so mega intensiv gar nicht verfolgt während dem Turnier. Ich habe das dann ich glaube, das war das Brasilien-Spiel, als er dann im Interview beim Fernsehen einen rausgehauen hat, in Anführungsstrichen. Das habe ich dann so ein bisschen mitbekommen, aber habe das bis heute auch jetzt nicht mir nochmal angeschaut. Alles in allem glaube ich einfach, dass es viel von ihm erwartet wird, von der Öffentlichkeit oder beziehungsweise von den Medien. Zu Recht auch, weil er einfach ein Weltklasse-Spieler ist und vielleicht einer der wenigen Weltklasse-Spieler, die wir in Deutschland haben, und auch er sich einfach international bewiesen hat, schon des Öfteren. Auf der anderen Seite wird es mir einfach auch zu überkritisch gesehen von vielen Teilen, ich will überhaupt nicht alle über einen Kamm scheren, aber von vielen Teilen der Medienlandschaft, und manchmal hat man das Gefühl, dass dann nur auf einen Fehler gewartet wird. Und das stört mich so ein bisschen. Ich habe das auch schon oft bei der Nationalmannschaft erfahren, ich habe das Gefühl, dass wir beide schon immer unter einer speziellen Beobachtung irgendwie stehen und dass bei uns, ich sage jetzt mal, ein Fehlwurf deutlich kritischer gesehen wird als bei anderen Spielern. Damit müssen wir irgendwie umgehen, aber trotzdem ist es oft nicht fair auch. Mhm. Und ich finde, das, was mich stört, ist, dass es dass dann immer an dem Kapitänsamt irgendwie gezweifelt wird, weil es ist so ein Riesenthema in Deutschland, immer dieses Kapitänsein. Und ich weiß nicht, dass das auch von außen von älteren Spielern immer wieder daran getragen wird. Das nervt mich auch, weil jeder, der sich doch ein bisschen im Handball auskennt, jeder, der noch da drin ist, der weiß auch, dass es nie um diesen einen Spieler geht, der auf dem Feld vorangeht, neben dem Feld vorangeht, sondern es sind immer mehrere Spieler, die Wortführer sind, die irgendwo das Heft in die Hand nehmen, und da ist es scheißegal, ob ein Linksaußen, ob ein Torhüter oder ob einer, jetzt übertrieben gesagt, der Physiotherapeut, der Mannschaftskapitän ist. Wenn jemand was zu sagen hat und jemand das gut macht, dann sagt er das, und dann ist das wichtig für die Mannschaft. Dann ist es sowas von scheißegal, auf welcher Position man spielt.
Also siehst du es genauso wie ich, man darf sich auch mal wehren, also man muss nicht immer sich alles gefallen lassen und darf in so einem Interview auch mal sagen, nee Freunde, jetzt ist mal Feierabend, weil die Kritik, die er in meinen Augen zu Recht geäußert hat, die ging ja eher dahinter, dass einige Handballmedien, teilweise öffentlich-rechtliche Handballmedien, neuerdings so ein bisschen das Bild-Zeitungs-Niveau für sich entdeckt haben und da anfangen, O-Töne auseinanderzuschneiden.
Ja, wie gesagt, ich habe das auch alles noch nicht so angeschaut und habe mich während dem Turnier jetzt nicht mit solchen Sachen beschäftigt, weil ich finde, das lenkt dann auch ein bisschen zu sehr ab vom Eigentlichen. Aber wenn Dinge passieren, wie irgendwelche Aussagen abkürzen und sie dann anders interpretieren, dann ist das schon kein gutes journalistisches Niveau einfach, das muss man auch sagen. Ja. Und man kann sich sicher auch wehren. Ich bin einfach auch der Meinung, dass man bei sich immer zuerst schauen muss, aber wenn es dann einfach zu viel wird, dann ist auch Zeit, sich zu wehren, und das sollte jedem genauso zustehen, wie dass man Kritik in irgendeiner Weise auch ertragen muss, weil wir stehen nun mal auch da, um Leistung zu bringen und um Sachen zu erfüllen, die von einem erwartet werden. Und dann finde ich, wenn man die nicht so erfüllt, dann muss man sich auch eine Kritik stellen und vielleicht auch sagen, dass man das und das nicht gut gemacht hat. Ja, ich hatte das zum Beispiel auch persönlich bei der WM 2019, wo es bei mir einfach persönlich auch nicht gut lief. Und dann, ja, da bringt es ja nichts zu sagen, irgendwas auf anderes zu schieben, sondern dann war man halt in dem Moment nicht so gut, wie man sich es auch selbst erwünscht hat. Und das kann man dann, glaube ich, auch gut und gerne mal so zugeben.
Wir geben dir jetzt die Möglichkeit, auch mal Kritik an jemandem in der Mannschaft zu üben. Und zwar an Timo Kastening. Wie hat er sich denn als Kabinen-DJ so geschlagen? Kann er dir das Wasser reichen?
Sehr gut. Ich muss sagen, da habe ich einige neue Lieder erstmal kennengelernt und auch kennengelernt, dass man bei Spotify so Übergänge machen kann. Das wusste ich auch nicht. Deshalb, er ist da schon ein bisschen mehr im Thema. Und ich habe ja sowieso auch während dem Turnier gesagt, dass bei den Leistungen, die er vor allem in den letzten Jahren gebracht hat, oder vor allem beim letzten Turnier auch, ja, da schleiche ich mich und dass ich mich da irgendwie reindrängen will. Und habe ich mich auch noch nie. Ich habe das eigentlich eher so gezwungenermaßen fast ein bisschen gemacht. Und ich glaube, zu ihm, er hat da mehr Spaß auf jeden Fall auch dran als ich.
Kann ich mir bei Timo tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber was ist das dann für Musik? Also wir hatten ja auch schon mal, ich glaube, mit Andy Wolf die Diskussion, dass es ihm zu viel Schlager war. Ist das immer noch so, dass da sehr viel deutscher Schlager, so Malle-Schlager läuft?
Das kam nur nach dem Spiel. Vor dem Spiel kam ja ziemlich bunt gemischt alles, bisschen lauter, bisschen schneller.
Okay.
Auch viele Lieder tatsächlich, die ich nicht gekannt habe. So ein bisschen aus der House-Richtung. Aber es hat gut gepasst, finde ich. Aber Andy Wolf hat auch einen sehr speziellen Musikgeschmack, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt wahrscheinlich auch. Schauen wir auf unsere Löwen. Du freust dich sicherlich schon auf 9 Spiele innerhalb von 26 Tagen. Es waren ja sogar mal 10. Der HBL-Auftakt gegen Melsungen wurde ja jetzt erstmal verschoben. Freut man sich drüber, oder?
Ja, es geht gleich richtig los, auf jeden Fall. Es wird ein Hammerprogramm direkt zu Beginn. Da können wir jetzt auch fast ein bisschen froh sein, dass das Spiel gegen Melsungen verschoben wurde, dass man da zumindest über das Wochenende ein bisschen Luft hat zum Atmen. Aber auf der anderen Seite ist es auch cool, weil ich spiele auch immer noch lieber, als dass ich trainiere. Und deshalb wird die Zeit hoffentlich auch gut genutzt, um uns weiter voranzubringen, weiter oder wieder gut einzuspielen. Und da finde ich, sind so Spiele auf Wettkampfniveau ja irgendwie auch die beste Art und Weise.
Zur Einordnung für unsere Hörer, das machen wir ja immer, finde ich auch immer ganz wichtig, weil die auch wissen sollen, über was können wir schon sprechen und was wissen wir gar nicht, weil dieser Podcast wird, glaube ich, erst in ein paar Tagen veröffentlicht. Wir haben heute, wo wir aufzeichnen, den 1. Februar. Es ist jetzt gerade 13.50 Uhr. Das bedeutet natürlich, der Podcast ist veröffentlicht und wir wissen gar nicht, wie die beiden Spiele in Schaffhausen ausgegangen sind, morgen und übermorgen. Das heißt, das da geht es natürlich weiter darum, die weiße Weste zu wahren in der European League, oder?
Darum, die weiße Weste zu wahren, und wie eben schon gesagt, wieder gut einzuspielen. Schaffhausen hat auch eine gute Mannschaft, muss man auch sagen. Und es wird schon auch nicht einfach, da die Punkte zu holen. Und dann 2 Tage in Folge gegen die zu spielen, ist auch nochmal eine spezielle Situation. Aber wir wollen ja schon einfach den nächsten Schritt machen, um dann auch da in der European League weiterzukommen und da ja dann schon ein Ausrufezeichen mit 2 Siegen dann hoffentlich setzen zu können.
Kann man ja tatsächlich fast schon wie so eine Art Kurztrainingslager sehen, oder? Also in die Schweiz, da ein paar Tage bleiben, 2 Spiele auf höchstem Niveau, die aber ja jetzt, klar, weiße Weste waren, aber in der European League sind wir ja jetzt nicht so extrem unter Zugzwang momentan, weil danach warten ja die richtigen Kracher. Ist das für dich eine gute, oder findest du es eine gute Situation, dass man diese Möglichkeit hat, sich da auch so wieder so ein bisschen zu finden?
Ja, total. Weil gerade nach so einem Turnier, wenn man eine Weile nicht zusammen ist und jeder hat irgendwie andere Spielsysteme verinnerlicht gehabt von der Nationalmannschaft, dann braucht man schon auch ein paar Tage, ein paar Einheiten, um wieder in das Vereinsleben reinzukommen. Und da passt es eigentlich, finde ich, sogar sehr gut, dass man gleich zu Beginn solche Aufgaben hat.
Dann kommt Bundesliga-Start in Göppingen und in Berlin. Alles andere als leichte Aufgaben.
Definitiv. Also gerade in Berlin haben wir uns die letzten Jahre sehr schwer getan. Natürlich dieses Jahr alles ein wenig anders immer noch, weil eben keine Zuschauer in Hallen sein werden. Aber sicher 2 große Aufgaben zu Beginn des neuen Jahres.
Was traust du dir und den Löwen in der restlichen Saison zu?
Ja, wir wollen wieder daran anknüpfen, was wir eben zu großen Teilen der Hinrunde gezeigt haben, dass man unseren Spielstil erkennt, dass wir ja einen schönen Handball irgendwie auch spielen, aber vor allem auch einen erfolgreichen. Und ja, dass eben solche unsere Wellen im Spiel kleiner werden, dass wir ja nicht mehr solche Ausrutscher haben, wie wir gegen Leipzig oder gegen Hannover hatten, sondern dass man ein anderes Gesicht dann über mehrere Spiele von uns sieht. Und das ist das große Ziel von uns. Und wenn wir das schaffen, dann können wir immer noch, glaube ich, gegen alle Mannschaften gewinnen. Aber wir haben auch ganz schwere Aufgaben vor uns, haben immer noch eine Doppelbelastung auch und aber auch eine geile Mannschaft beisammen. Und es kommen auch wieder, hoffentlich bald auch wieder der ein oder andere Torhüter dann auch zurück. Und dann ja, hoffe ich, dass wir bis dahin uns weiter gut schlagen und in der Bundesliga gut dastehen und sicher der einfachste Weg in Anführungsstrichen, um einen Titel zu gewinnen dieses Jahr, ist die European League, auch wenn da auch ganz viele andere gute Mannschaften dabei sind, aber das ist schon ein großes Ziel von uns, da lange ein Wort, um die Titelvergabe mitzusprechen.
Das erste Heimspiel, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, wird dann am 7. März gegen Göppingen stattfinden. Hierfür haben wir uns übrigens was Besonderes ausgedacht. Ihr kennt es ja mittlerweile auch schon von vielen, vielen anderen Vereinen und uns war es auch wichtig, dass wir auf diesen wirklich sehr, sehr tollen Zug ein bisschen mit aufspringen. Deswegen könnt ihr euch jetzt euren Fanvertreter bestellen. Also ihr könnt quasi in der SAP-Arena dabei sein, einfach in den Löwen-Fanshop schauen, dort einen kleinen Pappkameraden bestellen, der wird dann mit eurem Foto bedruckt und in der Arena bei allen künftigen Löwen-Geisterspielen aufgestellt. Ich habe mir auch schon heute einen bestellt, obwohl ich bin dann doppelt in der Arena, finde ich auch total lustig. Ist eine gute Sache, Johnny, oder? Ich meine, wenn die Fans schon nicht da sind, dann sieht es wenigstens ein bisschen bunter aus.
Ja, definitiv. Es war schon in ein paar Hallen war das jetzt schon. Ich glaube in Kiel, in Hannover. In anderen Sportarten habe ich es auch schon gesehen. Deshalb ist glaube ich ganz cool. In Kiel waren auch die beiden Töchter vom Peke. Hat er vor dem Spiel gesagt, guck mal, da hinten sind meine Töchter. Das ist dann auch schon cool, dass man dann selbst vielleicht dann auch was machen kann. Wir hatten ja, sogar, Anna. Uwe und ich hatten sogar überlegt, ob wir mal ein Bild von uns nach Kiel schicken sollen. Das wäre eigentlich richtig witzig, wenn wir da in der Halle wären.
Aber in Gelb
wohlgemerkt. Ja, logisch.
In Gelb. Das fände ich tatsächlich auch sehr lustig, ja. Ist ja vor allen Dingen auch eine finanzielle Unterstützung. Also klar, die Fans, die sich das bestellen, die unterstützen den Verein auch finanziell. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, bei den Adler Mannheim sitzt irgendwo auch Angela Merkel. Also wenn er mal irgendwo bei Magenta Sport Eishockey bei den Adlern guckt, die sitzt da irgendwo rum. So, schön ist, unsere Podcast-Redaktion, Johnny, kennt uns beide offensichtlich sehr gut, denn in meinem Briefing steht nämlich, das war eine sehr lange erste Kategorie, jetzt geht's weiter. Also offensichtlich kennt man uns schon.
Ich dachte, die hätten dir vorher Süßigkeiten zugeschickt oder sowas.
Nee, ich darf nicht mehr, darf ja nicht. Also ich halte mich nach wie vor sehr zurück, was das angeht. Vor allen Dingen jetzt, weil also Sonntag ist ja Super Bowl. Und da haue ich mir natürlich, Super Bowl ist ja so, für mich, was Essen angeht, so ein bisschen wie Weihnachten. Das heißt, da schiebe ich alles rein, was ich finde. Und ich habe sogar schon, wir haben Essen bestellt bei jemandem, den du auch kennst. Also in einer Metzgerei in Karlsruhe haben wir alles Mögliche an.
Soll sehr gut sein da.
Ja, Spare Ribs und Co. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Viele Grüße an Heiko an dieser Stelle. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Das ist, habe ich mir sagen lassen, Olli Rogischs Lieblingsrubrik.
Löwen fragen Löwen.
Und da haben wir natürlich wieder jede Menge Fragen eingesammelt. Und als alter Podcast-Hase weißt du ja in etwa, was hier auf dich wartet. Und wir starten mit der ersten Frage, die kommt von Andy Schmid.
Hey Johnny, Bungee-Jumping ist bei mir ganz oben auf der Liste. Das möchte ich unbedingt mal tun. Und da wollte ich dich fragen, ob das auch einer deiner Wünsche ist oder ob du da eher ein Schisser bist. Also danke für die Antwort. Tschüss.
Bist du ein Schisser?
Ja, ich bin ein Schisser.
Also würdest du nicht machen?
Andi spielt darauf an, dass wir bei meinem Junggesellenabschied in Kopenhagen waren. Und die Jungs gedacht haben, beziehungsweise wussten, dass ich ein bisschen Bammel vor der Höhe habe und dann eine super Idee fanden, dass ich mal Bungee-Jumping ausprobieren sollte. Und ich hatte wirklich mega Schiss. Also ich habe kurz gedacht, ich mach's. Dann habe ich aber gesehen, dass jemand vor mir dran war. Und das war, man kann sich vorstellen, in Kopenhagen irgendwo am Meer, da windet es ziemlich. Und das war von einem Kran oben runter. Vor mir war jemand dran und den Kran hat es hin und her geschleudert schon. Und derjenige hing so und das Seil geht runter und der Körper von demjenigen baumelt fast leblos wieder hoch. Und da war es dann vorbei. Und ich habe wirklich lange versucht, mich irgendwie durchzukämpfen. Die Jungs werden jetzt alle sich totlachen, wenn die dabei waren, weil ich war wirklich kreidebleich und mir hat das echt zugesetzt auch. Aber ich habe es dann am Ende nicht geschafft und hatte ein richtig schlechtes Gewissen, dass jetzt hoffentlich der Tag nicht komplett versaut ist. Aber zu Andys Frage glaube ich nicht ganz, dass sein größter Traum das wäre. Das war meine Aussage nämlich auch, wenn er es vor mir macht, dann mache ich es auf jeden Fall.
Und er hat es natürlich nicht gemacht.
Ja, klar nicht. Er ist, glaube ich, noch ein größerer Schisser als ich.
Also ich würde es niemals tun. Ich musste, stand mal zur Debatte für einen Radiosender, für den ich gearbeitet habe, dass ich da so einen Fallschirmsprung machen sollte. Also es gibt Dinge, die brauche ich tatsächlich auch einfach nicht. Das sollen die Leute machen, die da Spaß dran haben. Aber weil du sagst, Junggesellenabschied, kennst du dieses geile Video im Internet von diesem Typen, dem sie auch sagen, er macht jetzt Bungee-Jumping und dann haben sie ihm die Augen verbunden, haben ihn dann haben dann so getan, als würden sie da irgend so ein riesiges Berg hochfahren. Und dann haben sie ihn einfach von einem Meter in so ein Planschbecken geschubst.
Total gut. Ich glaube, das war auch mal bei Joko und Klaas, war auch mal irgendwie sowas mit.
Ja, mit der.
Aus dem Helikopter raus, glaube ich. Und da sind die auch so von einem Meter Höhe, haben die ihn dann rausgeschuckt.
Total geil. Die nächste Frage kommt von Olli Roggisch.
Hi, Johnny. Ich wollte eine Frage für unsere Fangemeinde stellen. Der ein oder andere der Rhein-Neckar-Löwen-Fan will ja natürlich auch mal nach Mallorca, ähnlich wie wir es auch machen mit der Mannschaftsfahrt. Hattest du eventuell eine Restaurant-Empfehlung auf Malle? Und wenn ja, warum und was kann man da gut essen? Danke dir.
Das ist schon wieder irgendein Insider.
Ja. Der Insider ist, dass wir beim unserem letzten Mallorca-Besuch unser sportlicher Leiter Olli Roggisch ein Restaurant angepriesen hat, das, ja, ich sage den Namen jetzt nicht, aber jedenfalls hat er es total angepriesen. Ja, es war eine Empfehlung von einem, den er kennt. Und dann gehen wir dahin. Uns hat jetzt wirklich nicht so unbedingt eingeladen zu einem leckeren Essen. Wir haben dann gefragt, was sie so empfehlen könnten. Und die Aussage war, ja, also hier wird Schnitzel wird sehr gern genommen, weil es auch einfach günstig ist.
Da kann man ja auch nicht so viel falsch machen, ne?
Und dementsprechend hat es leider auch geschmeckt. Und du weißt ja, wie das bei uns ist. Da Olli die Empfehlung von dem Restaurant rausgehauen hat, muss er sich das schon sehr, sehr, sehr lange anhören.
Also das Thema Essen und Olli Roggisch, das haben wir ja immer mal wieder bei uns im Podcast. Da gibt es dann ja auch die Nummer mit Andy Schmid, wo es dann darum ging, dass Olli noch Essen nachgekauft hat fürs Raclette und so. Also da scheint Olli tatsächlich immer mal wieder eine Rolle einzunehmen. Aber wir haben es ja auch direkt am Anfang kurz gehabt, er hat dich ja genauso von Kaffee und Espresso-Maschinen überzeugt, wie er das bei mir ja auch getan hat. Der ist ja so ein bisschen wie so ein Dealer, so richtig angefixt hat er mich.
Ja, also das du, nachdem was ich im Podcast gehört habe, das wirklich in die Tat umgesetzt hat, hat mich schon sehr überrascht.
Ich liebe Kaffee, aber ich wollte halt, also es schmeckt ja auch besser, muss man ja auch ehrlich sein. Das ist ja eine ganz andere Qualität, aber ja, er ist da ja völlig, völlig verrückt nach. Also
wenn er was macht, dann macht das auf jeden Fall richtig. Ich glaube, sein erstes Spiel, nachdem er die Espressomaschine damals hatte, hat er sich, um die Bohnen auszutesten, irgendwie 8 doppelte Espresso gemacht und war dann dementsprechend beim Spiel drauf.
Was ist denn da los? Andy Schmid am Start. Servus. Geht's dir gut?
Sehr gut. Bei dir?
Alles super.
Was ist das 1977 T-Shirt?
Das gleiche, wie der, das gleiche,
was
der Bock
hatte. Was ist denn jetzt mit meinem T-Shirt? Also Kevin, für unsere Kevin Hörer, man sieht mich ja, wir haben ja so eine FaceTime-Verbindung, Johnny und ich. Andi Schmid ist gerade reingekommen und lästert über mein T-Shirt.
Kevin,
das ist von unserem Ausrüster Puma.
Kevin kupfert Bob Hanning nach.
bei deiner blassen Haut.
Sagt der Mann, der gerade sich wahrscheinlich schön in Ägypten in die Sonne knallen konnte.
Stimmt, ja.
Ja, Andi Schmied sogar. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Eine Frage habe ich noch. Schade, dass die von Andi schon vorbei ist. Ne? Wir haben jetzt eine von Uwe. Uwe hat noch eine Frage gestellt.
Hey Johnny, Uwe hier. Gibt viele Geschichten, die wir miteinander erlebt haben. Die will ich jetzt nicht alle auspacken, aber ich wollte nur eine Frage. In der Zeit, in der wir in Heidelberg gemeinsam im gleichen Haus gewohnt haben, dann hast du hier, glaube ich, mal was zu essen bestellt. Ich wollte nur noch fragen, ob du dir immer noch Essen liefern lässt, obwohl du es einfach 5 Meter gegenüber von der Straße abholen könntest. Erzähl das doch mal den Leuten da draußen.
Ist das so?
Ja, es war mir im Nachhinein sehr, sehr peinlich. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich irgendeine Online-Liefer-App ausprobiert habe zumindest und habe dann was, ich glaube, das war Thai, das ich bestellt habe. Dann kommt das Essen, dann sehe ich so auf dem Kassenzettel, der dabei liegt, dass das Restaurant genau bei uns gegenüber war. Das war dann schon extrem peinlich, ja. Weil was muss sich der junge Mann, der es gebracht hat, gedacht haben, als er das gegenüber abholt und dann 5 Meter weiter an die Tür klingelt.
Ja. Also,
brutal war es auf jeden Fall. Aber ab dem Zeitpunkt wusste ich Bescheid, dass man...
Und jetzt holst du es ab.
Ja, dass man, wenn man dort bestellt, dass es dann von gegenüber kommt.
Sehr gut. Nächste Frage, lustigerweise, von Philipp Tujan oder Tujan Philipp. Wer fährt schneller Auto, du oder Andi Schmid?
Oh, langsamer als Andi kann man, glaube ich, nicht fahren. Also... fährt, glaube ich, nur auf der rechten Spur. Gut, man muss ja sagen, in der Schweiz ist ja auch ein ganz anderes Tempolimit als bei uns. Aber er fährt schon langsam und vorsichtig. Und wenn er auf dem Beifahrersitz sitzt, dann wünscht er sich, glaube ich, manchmal solche Pedale, die die Fahrlehrer haben, dass man mitbremsen kann.
Echt? Ich wusste gar nicht, dass die Schweizer auch so langsam Auto fahren, wie sie sprechen.
Also unser Physiotherapeut Sascha Panda hat mal gesagt, ist mal hinterm Andi irgendwie hergefahren und er hat was gedacht, er kann das nicht glauben, weil er noch langsamer als die LKWs auf der Autobahn gefahren ist.
David fragt, dazu müssen wir kurz was erklären, wir fragen ja momentan auch jeden Gast bei uns nach einer Reihenfolge beim Fußball. Man kann jetzt schon sagen, wir haben es noch nicht ausgewertet, aber dadurch, dass eigentlich gefühlt jeder sagt, dass du der beste Fußballer im Team bist, wirst du da wahrscheinlich auf Platz 1 rausgehen. Darauf bezieht sich, glaube ich, die Frage. David fragt nämlich, bereitest du dich mental schon darauf vor, nicht mehr der beste Fußballer zu sein, wenn Juri Knorr da ist?
Nö, den Konkurrenzkampf nehme ich gerne an. Ich habe ihn jetzt bei der Nationalmannschaft erlebt und er kickt schon gut. Aber ich glaube, da muss ich mich nicht verstecken.
Okay. Ja, ihr habt ja so ein bisschen, glaube ich, grob auch mal, stand mal eine Fußballkarriere im Raum, bei dir doch auch, oder nicht? Du warst doch auch damals in ein paar Auswahlmannschaften, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, in der Auswahlmannschaft war ich mal, da war ich aber noch in der D-Jugend. Und ich glaube, der Juri hat sogar mal beim HSV gespielt. Ich weiß aber auch nicht, wie lange.
Ja, aber es ist ja auch der HSV, also.
Ja, genau. Aber damals waren die ja noch schon ein bisschen besser.
Ist das überhaupt noch Profifußball? Aber da sollte ich als Schalker die Schnauze nicht so weit aufreißen, wahrscheinlich war. Mit wem warst du bei der WM auf einem Zimmer oder hattet ihr Einzelzimmer?
Ich hatte tatsächlich ein Einzelzimmer. Als ich gekommen bin, war ich dann natürlich die ersten Tage allein im Zimmer und das hat sich dann so fortgesetzt. Und war jetzt auch keine so eine schlechte Situation.
Der Honigkuchenbär fragt, darauf aufbauen quasi, wer war bisher dein bester und wer dein schlimmster Zimmergenosse?
Puh. Ja, also ich war ja, hatte so viele ehrlich gesagt gar nicht. Also Uwe und Andi bei den Löwen, das hat schon immer gut gepasst. Beide schnarchen nicht. Andi schläft ein bisschen mehr als Uwe, zumindest am Tag. Und räumt die Minibar öfter aus. Bezahlt aber dann ehrlich gesagt auch. Also geben sich beide nicht viel. Beide angenehme Zimmergenossen. Am schlechtesten, schwierig. Ich kann mich mal erinnern, in meinem ersten Jahr war ich mal mit Olli auf dem Zimmer. Da war ich nur sehr überrascht, wie man so viel mittags schlafen kann. Aber das hat sich, glaube ich, fortgesetzt bis zu dem Zeitpunkt, als er Kinder bekommen hat.
Aber Olli, hat Olli nicht auch noch mal einmal irgendwie bei euch auf der Couch geschlafen? In Tokio oder so?
Sogar in unserem Bett.
Ja, irgendwas hatte ich noch im Kopf, dass es da noch so eine Episode gab, dass er sich kein, das hat irgendwie Uwe in seinem Podcast, in seinem zweiten erzählt, dass da irgendwas mit seinem Zimmer schiefgelaufen war oder er sich keins gebucht hat und auf einmal bei euch gelegen hat.
Ja, schiefgelaufen wird sicher er sagen. Ich glaube, er hat sich nicht so zeitnah darum gekümmert. Und wir hatten zum Glück relativ große Betten und dann haben wir die zusammengeschoben und er hat so, wie man bei uns sagt, im Gräbele geschlafen.
Ist eigentlich auch komisch, dass es in Japan große Betten gibt. Die brauchen die ja wahrscheinlich eher weniger. Wir kommen zu unserer persönlichsten Kategorie.
Löwen hautnah.
So, an dieser Stelle soll es wie immer ja auch ein bisschen persönlich werden. Oft reden wir ja hier über die Anfänge der Karriere, bisherige Erfolge und Co. Folge 10 unseres Podcasts können wir euch da ans Herz legen. Gerne einfach nochmal nachhören. Das ist nämlich die erste Folge mit Johnny, wo wir über diese Sachen gesprochen haben. Das tun wir nämlich heute natürlich nicht nochmal. Apropos, du bist ja regelmäßiger Hörer unseres Formats. Was war bisher eigentlich deine Lieblingsfolge?
An allen gibt es eigentlich was Positives. Ich glaube, was ich interessant fand, weil ich eben auch nicht so viel über die Person wusste, war mit Katze die Folge. Mhm. Waren viele interessante Anekdoten. Und ich glaube, das ist dann immer, wenn man über Personen viel Neues erfährt, dann verfolgt man es am intensivsten. Und ich war auch beeindruckt von dem Podcast, der vor kurzem kam mit Rafa, dass er das auf Deutsch auch so gut hinbekommen hat.
Fand ich ehrlicherweise auch sehr, sehr cool. Vor allem, weil es ja auch noch kurzzeitig nochmal Thema war, sein Deutsch. Und er natürlich auch so ein zurückhaltender Typ ist, der sagt, ich spreche gar nicht so gut Deutsch, kann aber einen einstündigen Podcast mit einem machen. Fand ich tatsächlich ziemlich krass auch.
Er redet aber gern, das hilft ihm auch.
Ja, das stimmt. Mein Favorit ist tatsächlich Martin Schwalb. War super geil, weil da natürlich einfach Stories rausgekommen sind, die krass waren. Die Lieblingsfolge des DHB war übrigens mit Andy Wolf vor 4 Wochen. Aber anderes Thema. Und ganz weit vorne fand ich, war halt, also ja, es sind halt immer so ein bisschen die auch was zu erzählen haben, ne? Wenn ihr euch nochmal die ein oder andere Folge nochmal nachhören wollt, ich fand auch Blackie Schwarzer und Henning Fritz super geil, weil die halt einfach aus Zeiten erzählt haben, die wir alle so gar nicht bewusst mitgemacht haben. Du hast ja jetzt gerade kurz angedeutet, bei Katze hast du auch ein bisschen was über Katze gelernt, was du vorher nicht wusstest. Hast du das ein paar Mal gehabt, wenn du unsere Podcast-Folgen gehört hast, dass selbst du was über deine Spielerkollegen gelernt hast, was du vorher nicht wusstest?
Ja, klar. Also man hat ja nicht mit jedem den allerintensivsten privaten Kontakt und da kriegt man bei vielen, vielen Leuten ein bisschen mehr mit. Und das ist selbst für einen als Mannschaftskollege eine gute Art und Weise, auch außerhalb des persönlichen Gesprächs was über den anderen zu erfahren.
Ich freue mich übrigens jetzt schon wieder auf die nächste Folge auch. Da kommt nämlich Maid Patrail. Das ist nämlich dann auch für mich mal wieder jemand, der auch neu ist in der Mannschaft, der zum ersten Mal zu Gast ist, den wir dann auch mal näher kennenlernen werden.
Könnte einen neuen Rekord aufstellen vielleicht in der Zeit. Ich habe noch keinen Mitspieler gehabt, der so viel und so gerne redet wie Maid, aber das wirst du ja dann am eigenen Leib erfahren.
Ich weiß gar nicht, wir müssen das mal aufstellen. Der Daniel ist ja bei dir drüben. Ich weiß gar nicht, wo der Rekord mittlerweile liegt. Bin mir nicht ganz sicher. Martin Schwalb war lange Zeit ganz weit. Ich glaube Nikola Jakobsen. Ich glaube, Nikola Jakobsen war ganz weit vorne. von der Länge her. Reichen wir auf jeden Fall mal nochmal nach. Irgendwann machen wir sowieso mal so eine Podcast-Statistik. Müssen wir dann ja auch bei den Fußballern machen. Wichtigste Frage, weil ich mir auch von dir ein bisschen Unterstützung erwarte. Wen sollten wir denn deiner Meinung nach unbedingt mal einladen?
Was ich cool fände und wer sicher ein guter Gesprächspartner wäre, uns vielleicht auch interessant wäre, weil er oft in der SAP-Arena nach seinem Wechsel hier ausgebuht wurde, Michael Müller.
Ich weiß schon, wen du meinst. Wen?
Michael Müller.
Oh ja, das wäre auch mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Gesprächsgast. Ich bin ja Fan von ihm, sage ich ja ehrlich. Ich bin ja von beiden Müllers Fan, sogar sehr. Habe ja sogar von einem ein Trikot hier hängen.
Sehr cool, ja. Sind auch beides richtig gute Typen, zumindest abseits des Spielfelds.
Ich wollte gerade sagen, bis sie die Platte betreten, dann...
wenn man nicht in derselben Mannschaft ist.
Aber ist guter Hinweis, nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Ich hatte jetzt ehrlicherweise damit gerechnet, dass du wen anders meinst, weil wir haben auch hier und da schon mal Nachrichten bekommen, dass man sich auch Christian Zeitz mal wünschen würde.
Ja, sicher auch eine gute Option. Aber
wir wollen doch die Physios,
Johnny. Mein Tipp war jetzt Michi Müller.
Nehmen wir auch mit, aber wir brauchen die Physios. Johnny, du musst uns helfen, wir brauchen die Physios.
Ja, ich glaube, wir könnten vielleicht irgendwie so eine Online-Petition starten, vielleicht... überzeugt sowas.
Also,
ich mache mir Gedanken, was als Anreiz dienen könnte.
Man beißt sich die Zähne aus. Ja, ich befürchte, wir werden irgendwann mal viel Geld bieten müssen.
Vielleicht ist unser gemeinsamer Freund oder Bekannter, bei dem du für den Super Bowl eingekauft hast, vielleicht könnte der Schlüssel sein, weil die essen beide relativ gerne Fleisch.
Also, du meinst, wir sollten eine Fleischprämie ausloben?
Vielleicht, ja.
Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen, liebe Hörer da draußen. Wir wissen ja alle, ihr wollt auch die Physios hören, wir wollen es ja auch, aber wir bleiben da dran. Wir werden da nicht nachlassen und nicht nachgeben und irgendwann werden wir mal von ganz oben, wird es halt mal eine Order geben. So, ganz einfach. Dann rufen wir Jenny Kettemann an, dass die mal was sagen soll.
Podcast all fired, oder was?
So in etwa. So, das ist doch auch mal eine Ansage. Ihr könnt euch das aussuchen, entweder ihr kriegt ein bisschen Fleisch oder ihr seid gefeuert. So. nach dem Wechsel von Mess Mensah nach Flensburg, hast du das Amt des Kabinen-DJs eigentlich wieder übernommen oder ist das bei den Löwen wer anders?
Nee, das macht Epple.
Ah, was läuft da so in der Löwenkabine?
Auch ziemlich bunt gemixt. Ich komme jetzt auf kein spezielles Lied, ehrlich gesagt. Er hat mir jetzt die Playlist geschickt, seitdem er sich verletzt hat, und ich drücke dann einfach nur auf Start, wenn wir in die Kabine kommen.
Das berühmt-berüchtigte Löwen-Insider-Vögelchen hat mir ja gezwitschert, es gäbe bereits so eine Art Löwen-Party-Hymne für die European League. Wie kam es denn dazu?
Eine Party-Hymne für die European League?
Ja. Henry Henrysson von Tim Toupé. Aber ich kann mir schon denken, wo es herkommt.
Steig. Ja, aber nicht nur für die European League. Deshalb war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Der Hintergrund ist, dass in Dänemark beim Spiel bei GOG, der isländische junge Torhüter, und immer wenn er einen Ball gehalten hatte, kam eben dieses besagte Lied. Und ich glaube, die Dänen wissen nicht so hundertprozentig über den Inhalt des Lieds und über den Text Bescheid.
Das hab ich mir auch grad gedacht.
Und wir fanden das halt brutal. Und ich muss mich fast jetzt noch tot lachen, als ich das Mass erzählt habe. Der ist fast vom Glauben abgefallen, dass sie das da gespielt haben. Und ja, tatsächlich seitdem wird es das Öfteren gespielt in der Kabine.
Ja, wir müssen das, glaube ich, kurz aufklären. Nicht jeder kennt, glaube ich, das Lied. Also Henry Henrysson ist ein Lied von Tim Toupé. Und ist, glaube ich, zurückzuführen auf einen Versprecher von Ina Müller, die in einer Doku Henry Henrysson gesagt hat und dann ein anderes Wort, das in etwa in die Richtung geht, wie dass eine Mutter dem ältesten Gewerbe der Welt nachgeht. Habe ich das jetzt halbwegs gut rübergebracht? Ich möchte das Wort eigentlich ungern nennen in diesem Podcast. Auf jeden Fall ist es eine deutsche Beleidigung, die eigentlich Grundsatz dieses Liedes ist. Und nein, die Dänen wissen nie im Leben. Nie im Leben wissen die, was der Teil dieses
Liedes ist. Und vor allem wollen die ja eher dem Torhüter was Gutes tun. Und
ja.
Ja, also das war, wie gesagt, brutal, als das Lied in der Halle kam. Aber da kam... da kamen viele deutsche Schlager in der Halle, viele, viele Malle-Hits. Das war eigentlich ganz cool.
Aber gibt es eigentlich ein Tabu? Welchen Song würde Patrick Grötzky niemals in der Kabine spielen?
Ja, da gibt es schon welche, die irgendwie, jetzt um kurz ernst zu werden, vielleicht irgendwie einen rassistischen Hintergrund oder irgendwie sowas haben. Also da gibt es schon viele. Klar,
denke ich.
Aber ansonsten, ich will ja auch, dass jeder sich vielleicht ein bisschen wohlfühlt. Und dann sind schon viele Wünsche willkommen, auch wenn dann, wenn man dann vielleicht mal kurz für 3 Minuten seine Ohren auf Durchzug stellen muss.
Ja, wir haben ja im Übrigen, wo wir gerade bei dem Thema sind, wir haben ja jetzt auch unser Einlauflied für die Gäste verändert, aus den Gründen, die du gerade auch kurz mal angerissen hast. Eigentlich an sich schade, weil es ja auch immer so ein bisschen Kult gewesen ist, aber wir sahen uns jetzt auch, also da haben wir viele Nachrichten von Fans bekommen und das sei an dieser Stelle auch gesagt, wir hören uns das ja dann auch an und lesen uns ja auch durch, was an Feedback von euch so kommt und haben reagiert. Unsere Gäste laufen ja jetzt ab sofort mit Highway to Hell ein, was ich auch eigentlich relativ lustig finde. Aber ja, klar, das war natürlich, also es gibt da gewisse Sänger, die man, glaube ich, da nicht mehr unterstützen sollte, in der Form, dass man sie dann in der Arena nicht mehr spielt. Wo wir gerade beim Thema Audio sind, bist du schon bei Clubhouse aktiv?
Nee, noch nicht. Bin noch nicht auf den Hype aufgesprungen. Ich schaue mir das erstmal ein bisschen länger aus der Entfernung an.
Du, nervt nur ein bisschen. Nicht viel. Nur so viel vielleicht. Also das Schlimme ist ja... Bitte?
Nee. Bist du schon dabei, oder?
Nee. Also Social Media, also meine Meinung zu Social Media ist ja sowieso mittlerweile etwas differenzierter. Hast du mal auf Netflix diese Doku gesehen? Das Social Dilemma? Wenn man die geguckt hat, und das ist eine klare Empfehlung für jeden, der Stunden seines Lebens auf diesen sozialen Medien verbringt, guckt euch das Ding mal an. Dann denkt ihr vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie ich. Man muss es natürlich irgendwie nutzen. Ich finde es ja auch schön. Ich will das ja auch gar nicht alles schlecht reden. Man hat so Kontakt zu den Leuten, die einem da folgen. Das finde ich nach wie vor auch cool. Aber es geht halt so ein bisschen um diese Zeitfresser-Thematik. Und ich glaube, Clubhouse ist eine Katastrophe, was das angeht. Also ich habe mittlerweile schon so viele Einladungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, so ey, ich habe hier noch irgendwie so einen Code zu vergeben, willst du nicht? Nee, danke. Aber es gibt in der Handballszene jetzt schon relativ viele Spieler, die da irgendwie auch mit am Start sind. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass mir das Spaß machen würde.
Ich glaube schon, dass es, so was ich gelesen habe, gibt schon auch viele interessante Themen, die einen ansprechen können. Das kann man sich ja dann schon auch ein bisschen rauspicken. Aber wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht auf dem Zug aufgesprungen.
Ich bin mal gespannt, wie lange sich das hält auch. Das ist ja schon auch jetzt eine Sache, die während Corona auch noch mal mehr Sinn macht als vielleicht irgendwann mal nach Corona.
Vielleicht so lange wie dieses Internet, das sich niemals durchsetzen wird.
Das glaube ich, du meinst dieses Neuland, was Frau Merkel uns mal verkaufen wollte. du bist ja auch ein leidenschaftlicher Radler, habe ich mir sagen lassen, oder? Wie viele größere Berge hast du bezwungen?
Leider noch nicht allzu viele. Ich fahre im Sommer relativ viel Rennrad, seit so anderthalb Jahren oder seit knapp 2 Jahren. Und jetzt im Sommer war schon viel, klar, auch durch die Trainingspause und durch den Saisonabbruch mit Corona, da hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt, um sich dann auch aufs Rennrad zu setzen. Und jetzt habe ich es auch nicht mehr so weit hier ins Trainingszentrum und fahre öfter auch mal mit dem Rennrad hierher. In Südtirol waren wir im letzten Sommer in Urlaub und da habe ich ein paar Touren gemacht, die schon auch ein bisschen intensiver waren, wo ich auch kurz vorm Absteigen einmal gewesen bin. Und ja, es macht viel Spaß, so an seine Grenzen zu gehen.
Klaus Gärtner ja auch, sehr, sehr aktiv. Wir haben uns ja sagen lassen, der hat mehr Fahrräder als paar Schuhe.
Ja, das ist, glaube ich, sogar durchaus möglich.
Seid ihr schon mal zusammen losgefahren?
Nee, noch nicht. Er fährt auch mehr. Er hat zwar ein Rennrad, aber er fährt fast immer mit seinem Mountainbike. Aber mit unserem Betreuer Stefan bin ich schon einmal gefahren. Der hat, glaube ich, der frisst am meisten Kilometer, so mannschaftsintern pro Jahr.
Habe ich mir auch schon sagen lassen. Stefan ist zur Einordnung für euch der Nachfolger von Conny. Ja, ich weiß gar nicht, wie nennt man das genau? Zeugwart ist, glaube ich, das, was man so früher dazu gesagt hat. Ne?
Betreuer.
Klaus war ja auch tatsächlich übrigens der Erste, der ein Radteam zu seinen Top 3 Lieblingssportteams gewählt hat. Wie sieht's da bei dir aus? Was sind deine 3 Lieblingsclubs? Egal welche Sportart und warum. Und die Rhein-Neckar-Löwen darfst du nicht mitnennen, weil du ein aktiver Spieler bei uns bist.
Müssen das 3 verschiedene Sportarten auch sein?
Nein, oder? Nein. Es ist komplett offen.
Okay. Dann, du weißt, ein Verein, den ich jetzt sagen muss, Bayern. Dann KSC.
Naja, das steigert meine Laune wenigstens wieder ein bisschen.
Und das dritte Team, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig, dass ich jedes Spiel verfolge, aber aufgrund von Dirk Nowitzki sympathisiere ich mit den Dallas Mavericks.
Mhm, okay. Ja, Bayern-Fan, woher kam das?
Ich glaube schon im Kindergarten, ehrlich gesagt. War irgendein Kumpel von mir, hat schon ein Bayern-Trikot gehabt, das fand ich cool. Mein Vater war auch so ein bisschen, nicht so ein ganzer Fußball-Freak, aber auch schon Bayern-Fan und da hatte ich dann schnell ein Trikot und ab dem Zeitpunkt haben die ja dann auch viel gewonnen und so ist es dann eben als Kind. Da war ich mal
Immerhin gibst du es zu, dass die auch viel gewonnen haben und man dann natürlich sich das auch relativ einfach machen kann. Aber hast du dir dann auch damals, wie Andy Schmid, der hat ja bei uns zugegeben, dass er sich einst die Frisur von Mehmet Scholl hat schneiden lassen, um bei den Mädels gut anzukommen. War das bei dir, gab es da ähnliche Züge?
Nee, eine Frisur glaube ich nicht mehr. Aber ich hatte schon auch ein paar nicht so geile Frisuren in dem Alter im Nachhinein. Aber jetzt nicht an einem Fußballspieler. Ah doch, diese Backcamp-Frisur damals mit dem, was er bei der WM hatte, diese Irokesen-Frisur. Das hatte ich glaube ich auch irgendwann mal.
Also du bist ja gerade im Internat, glaube ich, ne?
Im Trainingszentrum Raum? Oben im Videoraum.
Da hängt ja auch der eine oder... Achso, du bist nicht im Internat, du bist in Kronau direkt nebendran im Videoraum.
Genau, ja, genau.
Okay, weil im Internat hängt ja auch das ein oder andere Bild von dir. Das hätte auch in dem Lockdown, in dem Friseure zuhaben, entstanden sein können, oder?
Ja, da sind die Haare noch nicht schon ausgefallen, sondern in Hülle und Fülle gewachsen auf jeden Fall.
Ja. Fußball ist aber auch ein guter Stichpunkt, wo wir es gerade von Bayern München hatten. Wir suchen ja nach den Top 3 Löwen-Fußballern. Du bist, habe ich gerade schon gesagt, da eigentlich mit Abstand weit vorne. Wie kommst du mit so viel Ruhm klar?
Das ist schon der größte Respekt, was man von den Mannschaftskollegen bekommen kann. Das ist richtig. Aber die reden ja, sprechen ja auch nur die Wahrheit. Deshalb seh ich das auch realistisch.
Und welche sind deine Top 3? Du kannst dich auch gerne selber nennen, sonst wäre es ja unfair.
Nee, das mache ich aber nicht. Wer wirklich gut spielt, ist Kohli. Der läuft zwar sehr wenig und ist sehr schnell genervt von seinen Mannschaftskollegen, weil er spielt in der jungen Mannschaft und die junge Mannschaft verliert mit einer sehr hohen prozentualen Wahrscheinlichkeit die Spiele. Meckert vielleicht ein bisschen zu viel, aber macht auch Tore. Dann spielt Jerry auch gut, aber das ist auch viel brotlose Kunst, aber die fußballerische Fähigkeiten, da ist er auf jeden Fall auch vorne. Und ja, geht es nur um die aktuelle Mannschaft oder?
Nö.
Von ganz früher war Snorri Gudjonsson. Der war ein richtig geiler Kicker. Der hat saugut Fußball gespielt.
Nee, es geht nicht nur. Also Beate Mürhol hat er zum Beispiel Henning Fritz genannt, obwohl, das musste er noch einschränken, der wohl immer eher schauspielerisch auch veranlagt war.
Ja, da hat sich, glaube ich, Uwe jetzt ein bisschen was abgeguckt. Der lässt auch bei leichten Körperkontakten gehen die Beine da mal hoch.
Einer, der auch richtig stark sowohl beim Fußball als auch auf dem Fahrrad war Alex Pettersson. Wie hast du von seinem Wechsel nach Flensburg erfahren?
Ja, es war ein trauriger Moment, ehrlich gesagt. Wir haben uns kurz gesehen im Hotel noch, in Ägypten, aber da haben wir darüber nichts gesprochen und daraufhin, danach hat er eine Sprachnachricht uns geschickt und dann auch noch mir persönlich und ja, war für beide Seiten ja, irgendwie ein trauriger Moment, auch wenn man weiß, dass man sich wieder sieht, weil er auch wieder hier in die Region zurückkommt, aber schon eine komische Situation, wenn man so lange zusammenspielt und jemand auch so viele Verdienste für den Verein hier hat, ja, dann ist das auch nicht der Abschied, glaube ich, den man sich erträumt hat.
Ja, den man ihm aber natürlich irgendwann nachholen wird. Ich vielleicht ja sogar dann auch nach dem Sommer in einer anderen Situation, dass dann vielleicht auch in der nächsten Saison vielleicht auch mal wieder ein paar Leute mit in die SAP-Arena dürfen. Aber hat dich der Wechsel an sich ähnlich überrascht, wie er jetzt zum Beispiel mich überrascht hat?
Ja, schon. Ich habe es nicht in dem Moment dran gedacht. Es gab ja auch ein Gerücht, dass Kent Robin Tönnesen, der Norweger, nach Flensburg gehen soll. Und ich habe eher das geglaubt. Und deshalb war ich auch dann überrascht von der Meldung, die Lexi mir und uns gegeben hat.
Aber ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Alex Pettersson ist keiner, der seine Karriere, ja, der sagt, naja, dann spiele ich halt hier und da nochmal ein bisschen. Der will bis zuletzt ganz, ganz oben und überall dabei sein, will viel spielen. Deswegen, was ich gut fand an dem ganzen Wechsel war, dass sich Flensburg in der offiziellen Pressemitteilung bei den Löwen bedankt hat, dass das möglich gemacht wurde, quasi in dieser Situation, da ja auch ein bisschen zu helfen. Und natürlich Alex auch nicht verwehrt wurde, der sich da das, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz gut vorstellen konnte. Fand ich jetzt sehr sympathisch, dass man das da auch genauso sieht, wie es am Ende ja auch eigentlich war. Wir hätten natürlich als potenzieller Konkurrent auch sagen können, so, nö, Freunde, das läuft nicht. Er war 8,5 Jahre hier bei den Rhein-Neckar-Löwen, sämtliche Titel miterlebt. Kannst du dir die Löwen ohne ihn als Typen überhaupt vorstellen?
Im Moment ehrlich gesagt noch schwierig. Klar haben wir auch ein paar Spiele in der Vergangenheit schon ohne ihn gemacht, auch weil er ein paar Mal schon verletzungsmäßig raus war, aber so diese ganze Mentalität, die er immer aufs Spielfeld gebracht hat, das hat er auch schon viel auch mit dem Löwenumbruch, nenne ich das jetzt mal, den es dann eigentlich auch gab seit ja, 2012 circa. Das wird schon auch viel mit seiner Person auch in Verbindung gebracht und ja, deshalb ist es im Moment noch schwierig, aber uns war ja auch klar, dass es für ihn, oder wir wussten ja hier, dass es für ihn nach der Saison höchstwahrscheinlich hier auch nicht weitergeht und deshalb kam der Schritt jetzt ein bisschen früher und jetzt liegt es an uns, ja, diese Mentalität, die er immer ausgestrahlt hat in jedem Spiel, auch ohne ihn aufs Spielfeld zu bringen.
Auch wenn er gegen Flensburg lustigerweise ja nochmal auch auf Albrechts gespielt hat, ist er ja eigentlich dein Backup. Was hältst du von deinem jetzigen Backup? Also soweit ich das jetzt weiß, wird Kaspar Feigl ja dann jetzt fest hochgezogen, der ja auch in dem ein oder anderen European League Spiel mal richtig gezeigt hat, was er kann.
Ja, der macht es gut. Hat, ich glaube, das war gegen die Mazedonier, Bitola, gegen die er ein Megaspiel gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht, auch mit seinen Leistungen und dass er mich und ich ihn auch ein bisschen unterstützen kann.
Also ist da auch aufgefallen, ist ja auch ein relativ schneller Spieler. Du hast aber mit 31,1 km/h den mit Abstand schnellsten Sprint aller Löwen. Wusstest du aber wahrscheinlich schon, oder?
Die genaue Zahl nicht, aber dass ich der Schnellste war, wusste ich ja.
Das sind ja, wir haben ja jetzt diese Kinexon-Daten, da wissen wir ja alles. Aber jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Weißt du, wer am zweitschnellsten war?
Nee.
Was schätzt du?
Ja, von der Geschwindigkeit, die ich im Training sehe, würde ich Jere tippen. Aber der falsch. Ist wahrscheinlich.
Also, dreimal darfst du raten, sagt man so schön. Jere, falsch. Zwei hast du noch.
Also was ich immer sehe, ist, dass Uwe fast in jedem Spiel sehe ich, der hat die meisten Sprints gemacht, aber sind wahrscheinlich nicht die schnellsten.
Nein, Uwe ist auch nicht dabei.
Dann ist mein dritter Tipp Kohli.
Warum?
Weil er erstmal schnell ist und weil, man kennt das ja vom Football, auch die dicken Linebacker sind auch immer schnell auf dem ersten Meter.
Und, das hört er bestimmt gerne. Stimmt ja. aber. 29,95 km/h. Du warst mit 31,1 der schnellste. 29,95 km/h. Janik Kohlbacher. Ja. Maschine. Wenn ich jetzt meine Knöpfe hier hätte aus der Geistershow, dann wäre der jetzt gekommen.
Oh, das wäre stark, ja. Wer ins Rollen kommt, dann geht was.
Ja, also lass uns lieber aufhören, solange es jetzt noch, um man das noch als positiv auslegen kann. wenn es darum geht, wer in einem Spiel am meisten läuft, musst du dich sogar einem Kollegen geschlagen geben. Dein Bestwert lag hier bei 4,83 Kilometern. Ein anderer Löwe hat mal 5,01 Kilometer geschafft.
Andi
Schmid gegen den BHC tatsächlich. Es sind echt spannende Fakten, die wir da jetzt neuerdings durch Kinexon und auch die SAP bei uns bekommen. Finde ich super. Die sind ja auch immer bei uns in der Insta-Story mit drin. Ist das auch für dich als Spieler, ist das nice to have? Oder guckst du dir das tatsächlich auch an, welches deine Daten sind? Ob du vielleicht mal irgendwann 31,4 km/h schaffen kannst? Ja, kann ja sein. Also gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler bei uns, wo ich ganz genau weiß, der guckt sich diese Sachen an und will dann aufs letzte 0,1 km/h da nochmal besser werden.
Ja, ich finde es eher nice to have. Es wäre, wenn man jetzt explizit irgendwie anhand der Daten irgendwas Spezielles trainieren würde und es ganz viel auch im Trainingsalltag überprüft, dann hätte es in der Hinsicht sicher auch einen Mehrwert noch, aber es ist auch eine riesen Datenmenge, die man erstmal auswerten muss. Da braucht man fast einen extra Trainer hier, der sich darum noch kümmert. Deshalb ja, finde ich es cool zu sehen, aber eher nice to have. Ja.
Ich glaube, es ist für die Fans spannend, vor allem, weil wir die Sachen ja auch echt relativ fix dann auch im Fernsehen und so haben. Also das ist ja eine verrückte Zeit, in der wir leben. Das war's. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ich guck mal auf den Tacho. Ja, Stunde 23 ungefähr. Ich glaube, das ist so das, was ich auch erwartet hätte, ehrlicherweise. Ich wünsche dir alles, alles Gute in der Schweiz, in Schaffhausen. Wie gesagt, ist ganz lustig, weil ich wünsche dir jetzt alles Gute und der Fan weiß, wenn er es hört, schon, wie es ausgegangen ist. Aber ja, wird auf jeden Fall, ich glaube, mindestens für Andi Schmid wird es auf jeden Fall richtig schön werden, mal wieder in die Heimat zu fahren. Und ich habe jetzt hier noch stehen, ob du unseren Zuhörern noch schnell ein Ständchen singen möchtest. Und ich soll noch fragen, wie deine Gesangskarriere läuft. Hast du eine Gesangskarriere noch?
Stockt. Ich habe angefangen, Gitarre zu lernen,
geil.
Seitdem ich mit meinem Studium fertig bin, aber da bin ich auch noch in keinem vorzeigbaren Bereich.
Aber man muss ja kein Prophet sein, du wirst wahrscheinlich erst in der nächsten Saison wieder bei uns zu Gast sein. Meinst du, du kannst bis dahin dann aber mal ein kleines Liedchen vorspielen, ja, oder?
Das versuche ich, ja. Das ist ein Ziel auf jeden Fall.
Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Also, vielen, vielen Dank, Johnny, und alles Gute in der Schweiz.
Dankeschön.
Und an euch da draußen, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht habt. Bleibt gesund und munter und gebt uns gerne Feedback. Wir hören uns bis beim nächsten Mal wieder. Ich habe ja schon angedeutet, Maid Patrail wird zu Gast sein. Also auch wieder ein Spieler, den wir komplett neu kennenlernen, der schon ein wichtiger Teil der Mannschaft geworden ist. Ich freue mich da jetzt schon sehr drauf. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.